ARD.
In erster Linie natürlich möchte ich meinem Opa ein Leben zurückgeben, weil er ist in der Nachkriegszeit völlig aus den Köpfen in meiner Familie vernichtet worden. Sei es, dass die ganzen Fotos weggeworfen wurden, die Geschichten wurden verdreht und selbst meine Mutter ist mit einer Lüge ins Grab gegangen.
Das sagt eine Enkelin über ihren Großvater. Wie andere Angehörige hat sie sich auf die Suche gemacht, um mehr über das Schicksal jener zu erfahren, die die Nationalsozialisten als asoziale und Berufsverbrecher bezeichneten. Auch in der Gesellschaft wurden diese Menschen jahrzehntelang verleugnet. In dieser Sendung sprechen Angehörige über jenen Teil der Familiengeschichte, der bisher tabu war. Es sind Geschichten, die erzählt werden müssen. Am Mikrofon begrüßt sie Alexa Hennings. In unserer Sendung heute geht es um ein wenig beleuchtetes Kapitel deutscher Geschichte. Um jene Menschen, die den größten Verbrechern des 20. Jahrhunderts als Berufsverbrecher und Asoziale galten. Rückblende. Dezember 1937. Ordensburg-Vogelsang, eine Schulungsstätte für Kader der NSDAP in der Eifel. Hans Dietl, der Kommandeur der Ordensburg, bringt junge Nationalsozialisten auf Linie.
Und die Menschen mit moralischem Schwachsinn, die ganze Gruppe der Asozialen und der Unsozialen, also im größten Maße, der, sagen wir, Verkommenen.
Verkommen ist in den Augen der Nationalsozialisten schon jemand, der zweimal eine angebotene Arbeit abgelehnt oder nach kurzer Zeit die Arbeit beendet hat. Dann gilt man als arbeitsscheu und asozial. Die Arbeitsämter und Fürsorgebehörden machen Meldung, Kriminalpolizei und Gestapo greifen zu. Justiz braucht man nicht, es geht ohne Prozess in die Konzentrationslager. Durch die Massendeportationen in der Aktion Arbeitsscheu Reich 1938 gewinnen die Nationalsozialisten Zehntausende Arbeitskräfte, die sie für die Erweiterung der Konzentrationslager ausbeuten können.
Trunksucht ist niemals eine Folge von sogenannten schlechten oder tief erschütternden Erlebnissen. Trunksucht ist ohne Zweifel eine Erbanlage. Ja, Trinken an sich kann sogar ein Rassenmerkmal sein. Und Sie wissen, dass schwerer Alkoholismus auch ein Sterilisierungsgrund ist.
Für die Nazis ist ein sogenanntes kriminelles Gen für die Entwicklung eines Menschen verantwortlich. Soziale Not, Hunger, erschütternde Lebensereignisse, all das zählt nicht.
Diese Opfergruppe ist erst so sehr, sehr spät überhaupt ins Visier der erinnerungskulturell interessierten Öffentlichkeit geraten. Das hängt ganz stark damit zusammen, dass die sogenannten Asozialen und die sogenannten Berufsverbrecher, dass die nach 1945 keineswegs sofort in der Gesellschaft anerkannt worden sind als Opfer des Nationalsozialismus.
Frank Nonnenmacher ist emeritierter Professor für Sozialwissenschaften in Frankfurt am Main. Er ist der Neffe von Ernst Nonnenmacher, einem KZ-Überlebenden mit dem grünen Winkel, den die sogenannten Berufsverbrecher tragen mussten. An diese KZ-Häftlinge erinnert kaum ein Stolperstein oder gar ein Denkmal. Erst 75 Jahre nach Kriegsende, im Jahr 2020, erkennt die Bundesrepublik diese Opfergruppen durch einen Bundestagsbeschluss an. Der Initiator des Beschlusses ist Frank Nonnenmacher.
Der Beschluss ist ein Erfolg, weil der klare Satz darin steht, auch Menschen mit dem schwarzen und grünen Winkel sind Opfer des Nationalsozialismus, niemand war zu Recht im KZ. Das ist sozusagen 2020 nach über 70-jährigem Schweigen und Beschweigen und Ignorieren endlich festgestellt worden.
Im Gegensatz zu anderen Opfern des Nationalsozialismus gab es für die etwa 80.000 KZ-Opfer mit dem schwarzen und grünen Winkel nie eine Entschädigung. Die Nazi-Propaganda vom kriminellen Gen wirkte weiter.
Und sie hatte zur Folge, dass die Menschen mit dem schwarzen und dem grünen Winkel, dass die sehr schnell dazu übergegangen sind, zu schweigen. Und so wurden die ignoriert, nicht vergessen. Das, den Ausdruck, der oft gebraucht wird, den lehne ich eigentlich ab. Sie wurden bewusst ignoriert und wir nennen sie heute deswegen auch, um diese Begriffe der Nazis nicht dauernd zu wiederholen, wir nennen sie deswegen die verleugneten Opfer.
Frank Nonnenmacher ist heute 80 Jahre alt. Er hatte das große Glück, als junger Mann seinen Onkel Ernst Nonnenmacher zu befragen. Das Gespräch nahm er auf Tonwand auf, eines der äußerst seltenen Originaldokumente von Betroffenen.
Also man ging von Stadt zu Stadt und ging von Haus zu Haus und hat gebettelt. Man ging auf die Höfe, hat gesungen. Die Tatsache, dass es fast unmöglich war, irgendwo Arbeit zu bekommen, man ging damals auf die Walz, weil man jeden Tag irgendetwas zwischen die Zähne bekommen musste. Ja, man musste leben.
Ernst Nonnenmacher wird in Armut groß. Seine Mutter findet als Näherin in der Zeit des Ersten Weltkrieges kaum noch Anstellung. Die Väter ihrer beiden Kinder haben die Familie verlassen. In der Not gibt sie ihr zweites Kind, Frank Nonnenmachers Vater Gustav, in ein Kinderheim. Er wird später Pilot der NS-Luftwaffe.
Und in diesem sozialen Elend hat der kleine Ernst, der bei der Mutter blieb, im Gegensatz zu meinem Vater, schon mit 10, 12, 14 Jahren gewusst, etwas irgendwo mitgehen lassen, was man braucht oder was man verscheuern kann. Das ist nicht kriminell, das ist lebensnotwendig.
Ernst Nonnenmacher, der Korbflechter war, schlägt sich als Wanderarbeiter durch. Arbeit findet er selten.
Ich bin x-mal geschnappt worden wegen Bettel, wegen Landstreicherei. Ja, also alle diese Dinge, ne, das hat sich summiert. Das ergab insgesamt bei die 20 Strafen. Ja.
Was waren das für Strafen? So?
Gefängnis.
Ja, wie lange höchstens?
Ja, das fing an mit 3 Tagen und ging bis zu 3 Monaten.
Einmal zum Beispiel wird er wegen des Diebstahls von 2 halben belegten Brötchen aus einem Café zu 3 Monaten Haft verurteilt.
Es ist ein ganz typischer Fall dafür, dass Menschen aus sozialer Not, im Grunde aus sozialer Notwehr, kriminell werden können. Und die Nazis, jetzt schlage ich den Bogen zum Nationalsozialismus. Man muss aber diese sozialen Hintergründe kapieren, sonst kapiert man das ganze System nicht. Die Nazis haben nun gesagt, eine ideale deutsche Gesellschaft streben wir an, in der es keine Kriminalität und keine Asozialität mehr gibt. Woran erkennt man nun einen Asozialen und einen Kriminellen? Und da hatten die Nazis eine ganz einfache Perspektive, eine ganz einfache Methode. Man erkennt einen Kriminellen daran, dass er wiederholt klaut. Denn das wiederholtes Tun bedeutet, dass er kriminelle Gene in sich trägt.
Ab 1938 werden sogenannte Berufsverbrecher und sogenannte Asoziale systematisch ins KZ gebracht. Ohne jedes Urteil, ohne Richter, ohne Verteidiger. So auch Ernst Nonnenmacher. Im Mai 1941 wird er in das Konzentrationslager Flossenbürg eingeliefert.
Wir standen etwa 2 Stunden am Tor, Mützen ab, ja. Und das ging dann, also das haben die Häftlinge bis zum Erbrechen geübt. Denn wenn Mützen ab auf dem Marienplatz nicht geklappt hat, ja, das hat bedeutet, dass sie das vielleicht stundenlang üben mussten auf dem Marienplatz. In klirrender Kälte oder im strömenden Regen oder in singender Hitze. Und da das bei uns dann etwa 30, die wir da als Neuzugänge standen, natürlich nicht geklappt hat, ja, da gab es dann die ersten Prügel, ja. Entsetzen ist nicht der Ausdruck, der dafür genügt.
Ernst Nonnenmacher wird zu Schwerstarbeit im Steinbruch im KZ Flossenbürg gezwungen. Tausende Häftlinge überleben das nicht.
Ich habe es nie für möglich gehalten, dass man von einem anderen Menschen auf diese Art entwürdigt werden kann. Es wird dir bewusst gemacht, dass du etwas absolut Wertloses, du bist ein absolutes Nichts. Alles, deine Persönlichkeit ist ausgelöscht in dem Moment, wo dir das bewusst wird.
Später wird Ernst Nonnenmacher ins KZ Sachsenhausen verlegt. Dort werden Korbmacher wie er gesucht, denn die Wehrmacht braucht Geschosskörbe. Ausgehungert und entkräftet überlebt er dieses Martyrium. Nach dem Krieg schweigt er über seine Zeit im KZ. Er wird Straßenbauarbeiter und später Gewerkschafter. Erst am Ende seines Berufslebens öffnet er sich seinem Neffen. Frank Nonnenmacher veröffentlicht 2014 ein Buch über seinen Onkel und seinen Vater. KZ-Häftling der eine, Flieger in der Wehrmacht der andere. Das Buch heißt »Du hattest es besser als ich. 2 Brüder im 20. Jahrhundert«. Dieser Publikation sollten 10 Jahre später weitere Veröffentlichungen von Angehörigen folgen. Sie alle haben 2023 einen Verein gegründet, den Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus, kurz FEFON. Neben Frank Nonnenmacher veröffentlichten inzwischen auch andere Angehörige der verleugneten KZ-Opfer die Geschichte ihrer verfolgten Vorfahren. Dieses Buch, ein Sammelband, trägt den Titel »Die Nazis nannten sie Asoziale und Berufsverbrecher« und ist 2024 erschienen. Auch Mascha Krink, die in einem Dorf an der Mecklenburger Seenplatte wohnt, und ihr Sohn Ludwig Dormann arbeiteten daran mit. Und sie veröffentlichten sogar einen vierteiligen Podcast über ihre Recherche.
Auf den Spuren unseres als asozial stigmatisierten Großvaters.
Hallo, ich bin Ludwig Dormann. Mein Urgroßvater, Herbert Böhm, ist wahrscheinlich im KZ gestorben. Ich weiß nicht genau, wie er da hingekommen ist und warum er dort geendet ist. Angeblich war er ein sogenannter Asozialer. Und ich würde gerne herausfinden, was ihm passiert ist, wie es dazu gekommen ist, wie er gestorben ist und was das mit meiner ganzen Familie gemacht hat. Zuallererst spreche ich dazu mit meiner Mutter, die sich sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt hat und versuche, möglichst viel darüber herauszufinden. Hi Mutti.
Hallo Sohn.
Für den Podcast besuchen Mutter und Sohn Archive und Gedenkstätten, sprechen dort mit Historikern und Mitarbeiterinnen. Sie wollen alles erfahren über den Lebensweg des Großvaters bzw. Urgroßvaters Herbert Böhm und dessen Familie, zu der Ehefrau Theresa und 7 Kinder gehörten. Eines davon war Mascha Krinks Vater Johannes, der jüngste Sohn. Wie die meisten seiner Geschwister war er im Kinderheim aufgewachsen. Er war 2 Jahre alt, als man ihn gewaltsam von seinen Eltern trennte.
Mein Vater hat nichts gewusst. Mein Vater hat immer gesucht. Der ist mit 18 aus dem Kinderheim, dann heißt das entlassen worden. Er kam mit 18 aus dem Kinderheim und ist dann ziemlich gleich zur Armee gegangen. Und dann hat er meine Mutter kennengelernt. Und irgendwann hat er angefangen zu suchen, also seine Geschwister zu suchen. Und er dachte immer, wie auch immer, der Vater war am KZ und ging davon aus, dass er Widerstandskämpfer war.
Mascha Krinks Vater hatte sich zu DDR-Zeiten bei verschiedenen Behörden um Auskunft bemüht. Vergebens.
Mein Vater wurde irgendwie wie hingehalten. Er hat den Haftgrund nie erfahren, obwohl die Archive in Sachsen, also in Zwickau und so, das hatten. Aber ihm wurde, er kriegte nie was. Erst im hohen Alter, eigentlich schon fast auf dem Sterbebett, hatte ich das Glück, die Haftakte und so zu bekommen. Und da stand dann dieses Stigma drin als asoziale Häftlinge. Und das wollte mein schwerkrebskranker Vater gar nicht glauben.
Herbert Böhm kam aus Schlesien und war als Zimmermann auf der Walz, siedelte sich 1929 nach seiner Heirat in Baden-Württemberg an und betrieb dort einen Handel mit Rohprodukten. Die Weltwirtschaftskrise zwang ihn 1931, das Geschäft zu schließen. Um eine neue Existenz zu gründen, wandte sich die damals 4-köpfige Familie wieder in Richtung Schlesien. Sie machten sich auf den mehrere hundert Kilometer weiten Weg, zu Fuß. So wie damals hunderttausende Wanderarbeiter irrten sie umher. Ein weiteres Kind wurde geboren. Die Familie war auf Leistungen der Fürsorge angewiesen. Doch die Städte, durch die sie kamen, verweigerten oft die Hilfe. Das konnte Mascha Krink bei ihren Recherchen nachvollziehen. So steht es beispielsweise in einer Akte des Wohlfahrtsamtes Zwickau.
Auf seiner Wanderschaft hat der Zimmermann Herbert Böhm in der Stadt Regen für sein Kind Xaver, das unterwegs erkrankte, Aufnahme in ein Krankenhaus und für seine Familie Wohnung und Unterstützung beantragt. Das Kind wurde in ein Krankenhaus aufgenommen.
Aber Unterkunft und Unterstützung für die restliche Familie wurden verweigert. Was bleibt den arbeitslosen Eltern, um sich und die Kinder durchzubringen?
Da Böhm und seine Ehefrau gebettelt hatten, wurden sie am 26.09.31 festgenommen und in das Amtsgerichtsgefängnis eingeliefert, wo sie 7 Tage Haft verbüßten. Die anderen beiden Kinder wurden bei der Totengräberfrau Engelmeier untergebracht. Böhm suchte nach seiner Entlassung erneut um Unterstützung und Wohnung nach, zumal die kalte Jahreszeit bevorstand. Das Ersuchen wurde erneut abgelehnt und die Familie auf die Weiterreise verwiesen.
Dann haben sie sich bis Zwickau zu Fuß durchgeschlagen und da bekamen sie eine Notwohnung. Und diese Geschichte weiß ich aus, weil die Stadt Zwickau die Stadt Regen verklagt hat. Und die Stadt Regen hat aber gesagt, das war eine reine Wanderfürsorge, da war nicht zu erwarten. Die haben ja hier keinen Grund und Boden. Das ist bitter zu lesen, aber es war für mich eigentlich die beste Akte, weil ich wirklich mal so mir was vorstellen konnte, wie das war. Dass man, wenn man um was bittet, eine Woche ins Gefängnis muss, ist bitter, finde ich.
Ja, was mir hängen geblieben ist an der Geschichte, die du auch gerade erzählt hast, wir saßen zusammen und haben versucht, die einzelnen Orte auf einer Karte zeitlich zu verorten. Und als wir dann auf der Karte uns angeschaut haben, wann sie wo waren, ist klar geworden, die sind nicht von A nach B gereist, um was zu finden. Die sind von A nach B gereist, haben nichts gefunden, sind zurück nach A gereist, sind nach C gereist und haben sich hin und her bewegt. Die waren die ganze Zeit auf der Suche nach einem Leben und nach Arbeit. Und ihr Handeln war ja in jeder Form eine Konsequenz aus der Hoffnungslosigkeit und aus der Ohnmacht. Und dafür wurden sie ja bestraft.
Am 22. Oktober 1931 kam Böhm mit seiner Familie in erschöpftem Zustand in Zwickau an und beantragte hier Unterkunft und Unterstützung, die ihm in Anerkennung seiner Hilfsbedürftigkeit gewährt wurde.
Ich kenne ja alles nur aus Tätern. Ich habe mich gefragt, ob die so mit ihren kleinen Kindern so glückliche Momente hatten. Keine Ahnung. Es macht ja was mit einem, wenn man unterwegs ist auch, ne? Also, und da kommen die Kinder unterwegs zur Welt, unter welchen Umständen auch immer. Also sie haben bestimmt in Scheunen übernachtet oder wenn sie Arbeit hatten, irgendwo ein Zimmer gehabt, irgendwie zu, weiß ich nicht, mit den kleinen Kindern oder so. Und ich frage mich immer, wie das war für sie, so, also in so einer Hoffnungslosigkeit. Diese Hoffnungslosigkeit kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das, aus was die ihre Kraft gezogen haben irgendwie.
In Zwickau hatte die Familie endlich Obdach für längere Zeit gefunden. Zugleich begann in dieser Stadt die schlimmste Zeit für die inzwischen neunköpfige Familie. Theresa Böhm reichte die Scheidung ein, weil ihr Mann zu trinken begonnen hatte, wurde mit den Kindern in einer Anstalt für alleinerziehende Frauen untergebracht, kehrte jedoch immer wieder zu ihrem Mann zurück. Nachbarn denunzierten die Familie bei den Behörden ob dieses Lebenswandels. Im März 1940 mussten die Eltern in eine Arbeitsanstalt. Die Kinder wurden ihnen weggenommen. Die Jüngeren, darunter Mascha Krings Vater, kamen ins Heim. Die Älteren wurden zu Bauern gegeben, um dort zu arbeiten.
Meine Großmutter wird nach 3 Monaten in die Freiheit entlassen und mein Großvater geht von da aus sofort nach Sachsenhausen. In Sachsenhausen hat er dann in diesem Arbeitskommando Lichterfelde gearbeitet und muss da einen schweren Unfall gehabt haben. Und dann kam er nach Ravensbrück. Und da wurde ja noch gebaut. Er war Zimmermann irgendwie, ne? Also er hat dann da weiter gebaut. Ravensbrück verliert sich dann auch die Spur. Es gibt ja die Totenbücher nicht mehr. Die haben die Nazis verbrannt. Und wir haben nie erfahren, an welchem Tag er gestorben ist.
Erst nach Kriegsende finden Mutter Böhm und ihre Kinder wieder zusammen. So lange hatten die NS-Behörden ihr jeglichen Kontakt verweigert. Mascha Krink, die als Künstlerin arbeitet, findet in den Akten ein einziges, nur 5x5 cm großes Foto. Es zeigt Theresa Böhm und ihre Kinder, unscharf, überbelichtet. Das Foto ist die Grundlage für ein Bild von Mascha Krink. Sie malt die Familie. Kinder mit geschorenen Köpfen, armseliger Kleidung, verlegenen Gesichtern. Mit dieser Zeichnung gibt Mascha Krink den Menschen ein Gesicht und eine Würde. Dieses Bild sehen Sie im Artikel zu dieser Kunstkartenfolge auf ndr.de/mv. Im Kunstkarten heute erzählen wir Geschichten von Menschen, die bisher unbeachtet geblieben sind. Auch weil diese Geschichten in den Familien mit Scham behaftet sind. Von Scham und Verdrängen erfuhr auch Carola Sendel, als sie mehr über das Leben ihres Großvaters erfahren wollte. Stirb woanders, erspar uns die Schande, hat sie ihren Beitrag zu dem 2024 erschienenen Sammelband »Die Nazis nannten sie Asoziale und Berufsverbrecher« genannt.
Ich bin durch eine Krankheit als volle EM-Rentnerin, also Erwerbsminderung, hatte ein bisschen Langeweile und dachte, Mensch, guckst du, machst mal einen Stammbaum für deine Tochter. Die wollte ja immer mal wissen, wie groß ist unsere Familie.
Alles fing damit an, dass sich die Grundschullehrerin aus Brandenburg zum ersten Mal so richtig in die Familienunterlagen vertiefte. Seit Jahrzehnten lagen sie unbeachtet in einem Karton.
Und da bin ich durch Zufall auf dem Brief aus dem KZ Sachsenhausen gestorben. Absender war mein Opa, Ernst Siegfried Wiedau. Und da dachte ich so, ach ja, stimmt, Mama, also meine Mutter, hatte ja erzählt, der ist damals im KZ Sachsenhausen ums Leben gekommen. Er saß da aus politischen Gründen. Da dachte ich, ach Gott, das ist ja ein Ding und kommunistisch, naja. Und dann gegoogelt, wie man das so schön macht, den Namen eingegeben und dann auf Arosen-Archiv gestoßen. Und da habe ich dann gesehen, aha, unter seiner Häftlingsnummer und dem Blog, da gibt es noch mehr Dokumente. Bin dann darauf gestoßen, dass er gar nicht wegen politischen Motiven dort saß, sondern als Berufsverbrecher. Warum wohl?
Ernst Siegfried Wiedau ist von Beruf Heizer. Er hat eine Familie mit zwei Kindern, lebt jedoch später getrennt von der Familie. Allein das ist für die Nationalsozialisten ein Indiz dafür, dass es sich hier um Asoziale handeln muss. Alles dem deutschen Wesen Fremde soll ausgemerzt werden. Die Nationalsozialisten stellen sich mit ihrer Theorie vom kriminellen Gen selber einen Freibrief aus zur Verfolgung und zur Ausrottung dieser Menschen. Hans Dietl, Kommandeur der NS-Schulungsstätte Ordensburg-Vogelsang.
Die ganze Gruppe der Asozialen, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, die nur einfach Kinder in die Welt setzen und sagen, das interessiert mich nicht, was nun wird, bei denen es immer schlampig zu Hause aussieht, die nicht Ordnung halten können in der Familie.
Bei ihren Recherchen im Arolson-Archiv, einem Dokumentationszentrum für die Opfer des NS-Regimes, fand Carola Sendel auch die Polizeiakten des Großvaters.
Er ist oft umgezogen, nenne ich es mal so, innerhalb Berlins. Und in einer Akte stand halt, dass er wegen Betteln aufgegriffen wurde auf der Straße und dann sich immer melden musste bei der Kripo am Berlin-Alexanderplatz und als vorbestraft galt und deshalb keinen richtigen Arbeitgeber fand. Daraufhin hat er dann bei Frauen gewohnt, mitgewohnt, die angeschafft haben, also die Prostituierte waren. Da wurde dann eine Razzia durchgeführt und er dann mit aufgegriffen und dann halt natürlich als Zuhälter deklariert, also eingestuft. Ja. Ich habe gesehen, dass da eine Zeugenaussage war von der Prostituierten, dass sie sagte, also mein Opa, Ernst Wiedau, er wohnt dort, er zahlt auch Miete wöchentlich, aber er hat nichts mit der Zuhälterei zu tun oder mit der Prostitution. Sie gibt ihm lediglich ein Bett und dass er sich waschen kann. Ja, aber das reichte damals schon aus, wegen Bettelns aufgegriffen, kleinere Diebstähle wahrscheinlich, soweit konnte ich noch nichts finden. Und dann halt bei einer Prostituierten gewohnt, ja, und dann war es das gewesen.
Ernst Wiedau wird wegen Zuhälterei zu 9 Monaten Gefängnishaft verurteilt.
Und ich schäme mich nicht, dass er deswegen verhaftet wurde. Er hat ja seine Strafe ordnungsgemäß dann auch abgesessen. Er wurde dann nur danach dann wieder nicht nach Hause entlassen, sondern aufgegriffen und dann ins KZ gesteckt. Und da sage ich, warum?
Ernst Wiedau wird noch am Tag seiner Haftentlassung im November 1943 ins KZ Sachsenhausen deportiert.
Da fand ich sehr erschreckend, in diesem KZ Sachsenhausen, da habe ich so eine Übersicht gesehen, quasi so eine chronologische, wie er dort erfasst wurde. Da musste ich mich erstmal schlau machen, was war denn das Schuhläuferkommando?
Hersteller von Lederersatzstoffen und von Schuhen wie Salamander, später auch die Wehrmacht, ließen im Schuhläuferkommando im KZ Sachsenhausen Belastungstests durchführen. Täglich mussten 40 bis 48 Kilometer auf den Prüfstrecken gelaufen werden. Manche Häftlinge waren gezwungen, dabei schwere Rucksäcke zu tragen.
Ich habe so Berichte gesehen und Bücher gelesen. Da wurde wirklich beschrieben, dass die extra 2, 3 Nummern zu kleine Schuhe bekommen haben und dann über Schotter, über Asphalt, über Glas, über Steine. Und die haben dadurch dann natürlich Entzündung bekommen. Die Füße waren kaputt, die Nägel abgerissen. Und da war wirklich beschrieben, wer da umfiel während des Schuhläuferkommandos, der wurde auch gleich erschossen und dann besetzt mit jemand anderem. Und meistens, also zu 90%, haben die dafür nur diese BV, also die Berufsverbrecher, eingesetzt.
Selbst als die Rote Armee kurz vor Berlin steht, werden im nahen Sachsenhausen noch immer die ausgemergelten Häftlinge über die Prüfstrecke getrieben. Ernst Wiedau übersteht auch das, ebenso den Todesmarsch nach der Auflösung des Lagers. Strandet in einem Camp für Displaced Persons in Bergen-Belsen und stirbt, völlig entkräftet, im November 1945 in Bremen, seiner Heimatstadt. Warum war er nicht nach Berlin zurückgekehrt, um seine Kinder zu sehen? Die waren inzwischen Halbwaisen und lebten bei den Großeltern.
Da gab es dann noch einen Zettel vom Deutschen Roten Kreuz, vom Suchdienst. Mein Opa Ernst Wiedow muss sich wohl in Berlin gemeldet haben. Wie, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Hat wahrscheinlich mitgeteilt, von wegen, aber wahrscheinlich schriftlich, Telefon gab es ja nicht. Ich bin befreit worden, ich lebe, ich komme bald wieder. Und da habe ich dann so ein Antwortzettelchen gefunden vom Deutschen Roten Kreuz an Ernst Wiedow in diesem Depot oder Camp von Bergen-Belsen, diesem Befreiungscamp. Da stand drin, komm bloß nicht nach Hause, erspar uns die Schande. Stirb bitte woanders. Das sind dann Momente, wo ich dann sage, ich bin sonst sehr gefasst und auch sehr realistisch, aber also da ging es mir nah, muss ich sagen.
Wie gehen Nachfahren damit um, wenn sie erfahren, dass einer ihrer Verwandten im KZ war? Nicht aus politischen, religiösen oder rassischen Gründen, sondern weil er als asozialer oder Berufsverbrecher stigmatisiert wurde. In unserer Sendung Kunstkarten erzählen wir heute ihre Geschichten. Auch die von Georg Schwabersberger. Ellen Lortzing nimmt es jedes Mal sehr mit, wenn sie über ihren Verwandten spricht.
Für Georg.
Naja.
Sie hat eine Kerze angezündet.
Ja, also ich denke, dass ich ihm das schuldig bin, dass ich über ihn was erzähle. Er hatte keine Familie, ne? Also keine Nachkommen. Und insofern steht der Familienzweig sehr allein. Ne?
Georg Schwabersberger war der Cousin von Ellen Lortzings Großvater. Über sein Schicksal wurde nie in der Familie erzählt. Erst als sich die Berlinerin mit der Geschichte ihrer Vorfahren beschäftigte, stieß sie auf seinen Namen. Der Vater von Georg Schwabersberger ist Ofensetzer, muss sich jedoch als Tagelöhner verdingen. Oft hat die Familie nur Unterkunft in einer Herberge und keine eigene Wohnung. 7 Kinder kommen zur Welt, nur 4 überleben.
Insgesamt waren es eben ganz, ganz arme, von Anfang an arme Leute. Und Georg, was ich weiß aus den Unterlagen in Hannover, aus dem Archiv, ist, dass er die Volksschule besucht hat über 8 Jahre und ein guter Schüler war. Und dann 1919 hat er dann eine Buchbinderlehre angefangen, hat aber die Lehre dann nach 2 Jahren abgebrochen. Ich vermute mal, weil er das erste Mal da kriminell wurde. Also da muss irgendwie was gewesen sein, vielleicht eben auch, weil die Familie auch Hunger gelitten hat um die Zeit des Ersten Weltkriegs, ne? Und danach.
Gefängnis, Arbeitshaus, kurze Zeit auf freiem Fuß, Gelegenheitsarbeit, kleine Diebstähle, immer wieder dieser Kreislauf.
Und dann hat er sich 29, also er muss da in Landsberg wieder in Haft gewesen sein, und da hat er sich die Brust selbst verletzt. Das zieht sich dann auch so durch sein Haftleben, dass er dann doch immer wieder mal Hand an sich legt. Es ist wirklich eine Abfolge von Gefängnisaufenthalten, und die großen Vergehen können es nicht gewesen sein, weil in seinen Akten steht auch immer wegen Diebstahl. Ja. Also er kann da auch nicht großartig was, er war kein Juwelendieb.
Die NS-Propaganda suggeriert auch einen Zusammenhang zwischen Intelligenz und Straffälligkeit. Genau das sollte für Georg Schwabersberger später zum Verhängnis werden. Zum tödlichen Verhängnis. Der NS-Propagandist Hans Dietl, 1937.
Es gibt Schwachsinnige, die nicht nur intelligenzmäßig schwach sind, sondern darüber hinaus auch charakterlich schwach. Und die stellen das Gros unserer Verbrecherwelt. Mindestens 70% unserer Verbrecher, nicht die genialen Verbrecher, die sind ja gerade das Gegenteil von schwachsinnig, die sind ja sehr scharfsinnig, sondern die Durchschnittsverbrecher, die eben aus verbrecherischer Neigung immer wieder etwas tun und auch immer wieder erwischt werden.
1934 schreibt Georg Schwabersberger am Tag seiner Einlieferung ins Straubinger Gefängnis ein paar Zeilen auf. Ellen Lortzing liest sie vor.
Meine größten Sorgen sind mir meine Angehörigen und vor allem meine liebe Mutter. Da es mir in meiner Zukunft ein Nutzen sein kann, wäre ich sehr dankbar, Wenn mir hier die Gelegenheit gegeben werden könnte, mich hier in meinem ergriffenen Beruf weiter auszubilden. Na, das ist doch, ne? Also so weit hätte man natürlich, da wäre heute jeder Sozialarbeiter froh, ne? Wenn jemand damit selbst käme, ne?
Und zur rechten Zeit, meine Kameraden, sind wir gerade noch gekommen. Und was wir vorallererst zu machen haben, ist, die Ausleserichtung in unserem Volke wieder zu ändern. Wir haben dem Kranken das Gesunde entgegenzusetzen. Wir haben das Mitleid auszurotten durch die Kraft der Selbstbehauptung. Wir haben die Knechtsinnigkeit zu vertauschen mit dem Herrentum.
Ja, und dann wurde ihm nachgesagt, also nachgesagt ist gut, vorgeworfen, er litte an Lebenslust.
Zweimal kann Georg Schwabersberger von einem Gefängnistransport fliehen, sich wochenlang verstecken, Freiheit genießen. Er hat Freunde und Freundinnen im Münchner Kaffeehausmilieu, die ihm helfen.
Das hat schon was, ne? Dieses Wort Lebenslust. Ist ja richtig, ne? Also wenn man fast immer nur hinter Gittern war, dann verspürt man doch, wie sagt man, wenn man Lebenssucht, ja, süchtig nach Leben, ne?
1940 wird Georg Schwabersberger als sogenannter Berufsverbrecher ins KZ Dachau eingeliefert.
Von Dachau aus kam er dann 1941 kam er dann nach Neuengamme und im Juni 1942 wurde er dann nach Bernburg in die Euthanasie-Heilanstalt oder Euthanasie-Vernichtungsanstalt, muss man ja sagen, ne? Gebracht, ist heute eine Gedenkstätte.
Die Konsequenz von der nationalsozialistischen Theorie vom kriminellen Gen ist die Vernichtung von Menschen. NS-Funktionär Hans Dietl ist ohne Gnade.
Es gibt nur ein Mitleid, wenn ich schon von Mitleid rede. Das ist das Mitleid gegenüber dem Gesamtvolk und nicht gegenüber Einzelnen.
Ja, und dann wurde er dann eben dort vergast. Das war dann eben traurige Ende. Ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen fassen, ja.
Und wir müssen heute die Kraft haben, auch einmal umzukehren den Spieß und zu sagen, wir lieben unser Volk und haben Mitleid mit diesem Volk und sind deshalb, auch wenn es sein muss, einmal brutal gegen den Einzelnen. Weil wir wissen, dass das Volk zu leben hat und nicht der Einzelne.
In einem abgetrennten Teil der Heil- und Pflegeanstalt Bernburg wurden mehr als 14.000 Menschen getötet. Bis 1941 waren vor allem Kranke und Behinderte dort Opfer der Euthanasie. Ab August 1941 wurden in der Sonderbehandlung 14F13 2.500 KZ-Häftlinge in Bernburg vergast. Sie trugen alle Winkelfarben an der Jacke. Es waren jüdische und politische Häftlinge, sogenannte Asoziale und sogenannte Berufsverbrecher, Homosexuelle, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, damals Bibelforscher genannt. Es ist für Ellen Lortzing ein kleiner Trost, dass sich die Geschichte ihres Verwandten in der heutigen Gedenkstätte Bernburg wiederfindet.
Na, jedenfalls war Georgs, sagen wir mal, erste Würdigung seines Schicksals war eben Bernburg dann. Mit dem Lebenslauf, auch mit dem Foto. Auf Instagram haben sie dann so eine Aktion gehabt mit Lichtern. Ja, und da haben sie dann auf dem Weg dann zur Gaskammer haben sie dann Fotos aufgestellt. Und Georgs war dann dabei. Also ist er gut dort aufgehoben erstmal.
Im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV heute haben wir Geschichten von Menschen erzählt, die von den Nationalsozialisten als Asoziale und Berufsverbrecher verfolgt wurden. 4 Schicksale von insgesamt 80.000. Es sind Opfer, die lange verleugnet wurden. Erst mit dem Bundestagsbeschluss von 2020 hat man sie offiziell anerkannt. Im Zuge dieses Beschlusses beauftragte das Parlament die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg damit, eine Ausstellung zu erarbeiten. Nach 3 Jahren, im Oktober 2023, war es dann soweit. Zentral in Berlin, direkt neben dem Holocaust-Denkmal, wurde die Ausstellung »Die Verleugneten – Opfer des Nationalsozialismus 1933, 1945« heute eröffnet. Das Interesse war riesig, der Saal überfüllt. Auch die Mecklenburgerin Mascha Krink trat, sichtlich aufgeregt, ans Mikrofon.
Hallo, liebe Anwesende, liebe Unangepasste, ihr auch, euch auch hallo. Gemeinsam mit drei weiteren TeilnehmerInnen möchten wir ein Spotlight auf Opfergruppen des Nationalsozialismus richten, die lange Zeit verleugnet wurden. Ich musste mir das alles aufschreiben, weil ich kann nicht so gut frei reden. Deshalb schon mal dafür Verzeihung. Bin das nicht so gewohnt.
Die Ausstellung dokumentiert die Lebensläufe von Frauen und Männern, Unangepassten, wie Mascha Krink sie bezeichnet, unangepasst ans bürgerliche Leben. Der Mann, der in der Weimarer Republik unbehelligt als Frau gelebt hatte, die Romnier, die Nazis nennen sie Zigeunerin, die einen Mann geheiratet hatte, der kein Rom war, die junge Frau, die vom Dorf weg wollte in die Stadt und dort als Prostituierte arbeitete, der Künstler, der durch ganz Europa zog, um als Porträtmaler in Kneipen Geld zu verdienen. Da nur wenige Fotos vorhanden sind, haben sich die Ausstellungsmacher entschlossen, die Geschichten mit metergroßen Zeichnungen zu illustrieren. Ludwig Dormann und seine Mutter Mascha Krink sind begeistert.
Es erinnert an eine Graphic Novel und ist ein zeitgemäßes Medium, worüber wir uns gefreut haben, weil die Wahl der Medien für uns ja auch wichtig ist. Wir haben auch nicht umsonst einen Podcast gemacht und nicht, also du hast auch an einem Buch mitgeschrieben, aber wir haben gesagt, wir wollen nicht nur etwas aufschreiben, sondern auch ein bisschen die Medien nutzen, die Möglichkeiten nutzen.
Die Illustratorinnen, die das gemacht haben, also die gezeichnet haben, ich fand es, also mich hat es total angesprochen, ich fand es großartig, weil das so eine gute Auseinandersetzung ist, zu den einzelnen Schicksalen, denen nochmal eine Gestalt zu geben, diese Idee finde ich wirklich großartig.
Die Ausstellung ist noch bis Ende Januar in Berlin zu sehen. Danach wandert sie durch verschiedene Städte in Deutschland und Österreich. Doch der Bundestagsbeschluss, den 2020 außer der AfD alle Parteien im Parlament mitgetragen haben, ist damit längst noch nicht erfüllt, kritisiert Frank Nonnenmacher, der Initiator des Beschlusses.
In dem Bundestagsbeschluss heißt es, es soll eine über den Einzelfall hinausweisende systematische Forschung ermöglicht werden, weil die bisher 75 Jahre lang unterblieben ist.
Mittel für diese Forschungen gibt es jedoch bis heute nicht. Daraufhin stellte die CDU-CSU-Fraktion eine kleine Anfrage im Bundestag. Kulturstaatsministerin Claudia Roth antwortete eindeutig: Es sind keine Forschungsmittel geplant. Und sie wärmte, zur Empörung von Frank Nonnenmacher, in ihrem Antwortschreiben ein altes Vorurteil auf.
Jetzt spricht die Ministerin selber von, Zitat, von Berufsverbrechern, die innerhalb des nationalsozialistischen Lagersystems nicht selten als Funktionshäftlinge gleichzeitig Opfer des und Mitwirkende am Terrorsystem waren. Das ist genau die Diffamierung, die von rechts und rechtsradikal auch kam und die bei denen zur Enthaltung geführt hat. In Wahrheit muss man einfach wissen, die SS setzte Häftlinge aller Winkelfarben als Vorarbeiter, Blockälteste oder Kapos ein. Kommunistische, sozialdemokratische, bürgerliche, sogenannte asoziale, jüdische, sogenannte Kriminelle, deutsche, nichtdeutsche, Männer und Frauen. Sie alle wurden in das Dilemma gezwungen, einerseits Mithäftlinge auf Befehl zu schikanieren zu müssen, was andererseits das eigene Überleben bedeuten konnte. Sie blieben aber jederzeit gefährdete Häftlinge.
Frank Nonnenmacher und seine Mitstreiter von FEVON, dem Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus, setzen sich für ein zentrales Denkmal für diese verfolgten Menschen ein. Sie sind die einzige Opfergruppe, die noch nicht mit einem solchen Denkmal gewürdigt wurde. Nur sehr wenige Stolpersteine erinnern an ihr Schicksal und auch in den Gedenkstätten und den Ausstellungen dort wird kaum ihrer gedacht. Mascha Krink hat deshalb eine private Initiative für zwei Gedenkstelen in Sachsenhausen gestartet. Sie wurden 2024 eingeweiht. Zwei schwarze Stelen, fast 2 Meter hoch, sehr schmal, unscheinbar fast. Auf der einen Stele oben ein grüner, auf der anderen ein schwarzer Winkel.
Einfach um auch das als Symbol zu sehen, auf dieser Wiese in Sachsenhausen, auf der Gedenkstätte, sind lauter so riesen Monumental-Gedenkstätten für alle möglichen Opfergruppen. Und wir dachten, wenn man so lange, Jahrzehnte verleugnet ist, dann kann das auch sichtbar sein in der Stelle sozusagen.
Auch Carola Sendels Großvater Ernst Siegfried Wiedau hatte im KZ Sachsenhausen gelitten. Sie ist froh, dass jetzt dort auch diese Opfer einen würdigen Platz haben. In Berlin, am letzten Wohnort ihres Großvaters, möchte sie einen Stolperstein legen. Es wäre der erste von über 10.000 Stolpersteinen in Berlin, der an einen Menschen erinnert, der den Nationalsozialisten als Berufsverbrecher galt.
In erster Linie natürlich möchte ich meinem Opa ein Leben zurückgeben, weil er ist in der Nachkriegszeit völlig aus den Köpfen in meiner Familie vernichtet worden. Sei es, dass die ganzen Fotos weggeworfen wurden, die Geschichten wurden verdreht und selbst meine Mutter ist mit einer Lüge ins Grab gegangen. Wie viele Leute damals mit Lügen dann weitergelebt haben, wie viele Leute was verschwiegen haben, verdreht und immer noch, glaube ich, schweigen die. Auch die Nachkommen, die Angehörigen. Ich weiß nicht warum. Also ich schäme mich auf gar keinen Fall. Ich stehe total hinter dem, hinter meinem Opa Ernst Siegfried. Ja, also ich finde, das ist sein Leben gewesen und darf niemand verachten oder, weiß ich nicht, niemand darf urteilen über ein Leben anderer, weil wir kennen die Beweggründe nicht.
Wie schnell wird heute jemand als asozial bezeichnet? Du Assi oder das ist Asi sind gängige Schulhoffloskeln. Bis 2023 bekamen Hartz-IV-Empfänger, die zweimal ein Angebot ablehnten, einen Teil der Unterstützung gestrichen. Es sind Nachwirkungen einer Kontinuität in unserer Geschichte. 1851. Das preußische Strafgesetz bringt sogenannte Arbeitsscheue und Landstreicher ins Gefängnis. 1933. Wer zweimal eine angebotene Arbeit ablehnt, kommt in Arbeitsanstalten, ins Gefängnis und ab 1938 ins KZ. DDR bis 1989. Es gilt der asozialen Paragraph 249. Zehntausende werden wegen sogenannter asozialer Lebensweise ins Gefängnis gesperrt. Gegen Ende der DDR ist knapp ein Viertel aller Häftlinge wegen dieses Vergehens bis zu 2 Jahren eingesperrt. Eine Entschädigung ist für diese Haftopfer nicht vorgesehen. Für Mascha Krink, deren Großvater als asozial gebrandmarkt in Ravensbrück starb, reicht diese ganze Geschichte bis ins Heute.
Wenn wir uns nicht erinnern, wie was war, dann müssen wir uns vor der Zukunft fürchten.